Und da sind wir jetzt bei der Lea. Ich sage gleich noch was dazu. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass die Bibel dein Wort ist, dass wir uns darauf verlassen können. Und du hast sogar gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und so danken wir dir, dass wir jetzt nichts ausdenken müssen, nichts philosophieren oder uns aus den Fingern ziehen, sondern das weitergeben, was du in deinem Wort uns überliefert hast. Und so gib, dass es jetzt lebendiges Wort Gottes wird und segne uns alle im Namen Jesu. Amen. Ja, Jakob, der Stammvater Israels, musste ja fliehen vor seinem Bruder Esau. Das ist die Geschichte, wo er seinen Vater Isaak, der blind gewesen ist, auf Anraten seiner Mutter Rebekka betrogen hat und hat den Erstgeburtssegen für sich beansprucht, obwohl er der Jüngere war. Sein Bruder schwört Rache und Jakob flieht und zwar nach Osten zur Familie seines Onkels Laban in Mesopotamien. Und dieser Onkel Laban, das ist also der Bruder seiner Mutter Rebekka, hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und weiß jemand, wie die jüngere hieß? Rahel. Die Rebekka war die Tante, ja. Das war die Rebekka war die Schwester von Laban. Und Jakob warf ein Auge auf die jüngere Rahel und verspricht seinem Onkel, ihm als Brautpreis 7 Jahre lang zu dienen. Das war Schwerstarbeit damals, das Hüten des Viehs. Es heißt, die 7 Jahre Dienst sind ihm wie Fluge vergangen, sie gingen schnell vorbei und es wird eine große Hochzeitsfeier arrangiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich tue ihm kein Unrecht, wenn ich sage, der Laban, das war ein richtiger Halunke. Das war ein Schurke, ein Betrüger. Der führt ihm in der Hochzeitsnacht, verschleiert, wie es im Orient halt üblich ist, nicht Rahel, sondern Lea zu und beruft sich auf die Landessitte, dass die Ältere vor der Jüngeren verheiratet wird. Ich dachte, die Landessitte hätte er dem Jakob auch 7 Jahre vorher erklären können. Aber der Jakob, wie gesagt, er ist sehr gerissen. Er sagt, ich gebe dir auch die Rahel, aber du musst mir noch mal 10 Jahre Dienst leisten. Also hat er 14 Jahre kostenlose Dienstleistung. Ich sage es mal so, die Vielehe war zwar im alten Orient üblich, entspricht aber nicht dem Willen Gottes. Also sagte mal jemand, die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber nicht alles, was in der Bibel steht, entspricht auch dem Willen Gottes. Ich glaube, dass der Herr uns mit den Geschichten auch zeigen will, wie gut es ist, wenn ein Mann eine Frau hat, wie es im Neuen Testament heißt. Dementsprechend beginnt nun ein Familiendrama. Irgendwie setzt sich das fort im Leben des Jakob. Aus dem einen Familiendrama entkommen, geht er in das nächste über. Jetzt wollen wir uns einmal genauer die Lea ansehen. Und da lese ich aus 1. Mose 29, Vers 31 bis 35. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn. Die nannte sie, jetzt die Namen auch merken, ich sage gleich was zu den Namen, Ruben. Und sprach, der Herr hat angesehen mein Elend. Nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sagte, nun wird mein Mann mir zugetan sein, denn ich habe 3 Söhne geboren. Darum nannte ich sie ihn Levi. Zum 4. Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Zunächst mal, Lea lebt ein Leben im Schatten. Es heißt hier ausdrücklich, sie war ungeliebt. Sie sah, dass sie ungeliebt war. Und in Vers 17, also im Kapitel 29, Vers 17 steht, Leas Augen, also die Rahel, war schön von Gestalt und Angesicht, hübsch, aber Leas Augen waren ohne Glanz. Ich habe mal nachgeguckt, das heißt, ihre Augen waren schwach, wenn man es wörtlich übersetzt. Das kann ganz viel heißen. Vielleicht hatte sie trübe Augen oder trübsinnige Augen. Oder sie hatte eine Sehschwäche, das kann auch sein, dass sie einfach schwach von Augenlicht war. Sie musste, wenn sie irgendwas lesen wollte, musste sie das ganz nah ranführen. Also irgendwas war mit ihren Augen nicht in Ordnung, ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester Rahel. Und wie demütigend diese Hochzeit. Es heißt hier Laban im Kapitel 29, Vers 23, dann nahm Laban seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob. Ich dachte, so spricht man über ein Stück Vieh. Dann nimmt man ein Vieh und bringt es zu Laban, dass er es zubereite für die Hochzeit. Er nahm Lea und brachte sie zu Jakob. Und dann, was muss in ihrer Seele vorgegangen sein, als der Jakob am nächsten Morgen, als der Schleier gelüftet war, sieht, dass er nicht Rahel, sondern Lea bekommen hat, und fängt einen handfesten Krach mit seinem Onkel Laban an. Was hast du mir angetan? Stell dir mal vor, du bist die Lea, dann kommt raus, du wurdest mit dem Jakob verheiratet, und der dreht sich angewidert weg und sagt, was hast du mir da angetan? Also die Bibel, die bringt irgendwie so psychologische Dinge ohne großen komplizierte Fachbegriffe, aber sie bringt es irgendwie auf den Punkt. Ein liebloser Streit. Habe ich dir nicht um Rahel gedient? So nach dem Motto, was will ich mit der? Warum hast du mich betrogen? Und dann sagt Laban, es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Das hätte er ihm vorher erklären können. Was ein liebloser Streit. Und das ist kein Wunder, dass Lea sich ungeliebt fühlt und auch ungeliebt ist. Und jetzt tut sie etwas dagegen, denn ich denke, jeder Mensch will geliebt werden. Also es gibt so viele unterschiedliche Kulturen, es gibt so viele unterschiedliche Ethnien, es gibt so viele unterschiedliche Gebräuche, es gibt so viele unterschiedliche Zeiten und Epochen, aber allen Menschen ist gleich, dass sie geliebt werden wollen. Egal, woher sie kommen und wann sie gelebt haben. Und jetzt macht Lea etwas, was sehr viele Menschen tun, weil sie geliebt werden wollen. Sie merkt, das klappt irgendwie nicht. Und das kompensiert sie. Bei ihr ist es jetzt das Kinderbekommen. Das Söhnebekommen ist im alten Orient nochmal etwas Besonderes. Sie gebar ihren ersten Sohn und sagt, nun wird mein Mann mich lieb haben. Und als sie dann Levi bekommt, sagt sie, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein. Also ich werde geliebt, wenn ich etwas leiste. Ich werde nur geliebt, wenn ich mir die Liebe auch verdiene. Und das ist, glaube ich, sehr aktuell. Auch wenn wir uns jetzt sicherlich nicht direkt mit dem Schicksal der Lea identifizieren können, können wir doch aber nachvollziehen, was es heißt, ich will geliebt werden und jetzt mache ich etwas, um die Erwartungen zu erfüllen. Und dann wird das Leben sehr anstrengend. Gucken wir uns mal hier das genau an. Leas Augen waren nicht schön, wie aktuell. Heute geht es in vielen Foren, auch im Internet, um den perfekten Körper. Da wird natürlich auch noch mit Programmen nachgeholfen. Du kannst einen 90-Jährigen so präparieren, dass er aussieht wie 19, ist kein Problem. Und dann vergleicht man sich. Ich arbeite ja in der Schule, ich weiß, dass es vor allen Dingen für junge Mädchen ein Riesenproblem ist. Sie sehen dann diese Models und Vorbilder im Internet und wollen auch so sein. Manche entwickeln Essstörungen. Das ist lebensgefährlich, habe ich schon einige Dinge miterlebt. Der perfekte Körper, ich muss perfekt aussehen, um geliebt zu werden. Dann ist die Nase zu lang, die Lippen müssen gespritzt werden, Gesichtschirurgen verdienen ein Vermögen mit diesem Irrsinn. Aber auch bei Älteren sehe ich so einen Trend. Guckt euch mal die Werbung an, wo ältere Menschen vorkommen. Ja, da siehst du keinen mit Rollator rumlaufen. Da sind ältere Menschen mit Top-Brillen und die sehen aus, als würden sie noch einen Marathon mit 80 laufen. Und dann wirst du auch verglichen. Dann sagst du, ja, ich bin jetzt fast 60, ich kann nicht mehr so viel. Ach, ich kenne einen, der ist 80, der läuft noch Marathon. Und dann sagst du, oh, da muss ich ja auch mitziehen. Also dieses Vergleichen und sich perfektionieren durch alle Altersstufen geht es hindurch. Und dann Lea mit ihren Nachkommen, das ist Status. Heute sind es vielleicht Titel, denen wir hinterher hängen. Ich habe auch schon von 90-Jährigen gelesen, die nochmal eine Doktorarbeit geschrieben haben. Dachte ich, ist das jetzt wirklich nötig? Geld, Karriere. Also man tut Sachen, die man gar nicht will, um geliebt zu werden. Dazu gehört auch die Unfähigkeit, Nein zu sagen. Wenn ich Nein sage, werde ich nicht geliebt. Wenn ich sage, nein, das mache ich nicht oder das will ich jetzt nicht oder ich habe da nicht die Kapazitäten dazu. Das sind Leute, die sagen immer ja, ja. Und dann liest man von Burnout. Gerade in sozialen Berufen, wo Menschen nicht sich abgrenzen können und oft ist die Motivation, ich will geliebt werden. Ja, so ist es bei Lea hier. Mein Mann wird mich jetzt lieben, denn ich habe einen Sohn geboren. Und das kann sehr schnell in eine Abwärtsspirale hineingehen. Aber die Lea ist nicht nur ungeliebt, sie ist nicht nur im Schatten, sie lebt auch, und das ist das Schöne jetzt, im Licht. Sie bleibt nicht bei Menschenliebe stehen. Sie richtet ihren Blick nach oben. Und was sieht sie? Was ganz Erstaunliches. Sie sieht, dass der Herr, der Gott Israels, sie schon längst vorher gesehen hat. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, der Herr sieht das. In Vers 31 heißt es, der Herr sah, dass sie ungeliebt war. In Vers 32 sagt sie, der Herr hat angesehen mein Elend. Und in Vers 33, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Offenbar hat sie auch gebetet. Ich nehme mal an, dass Lea ein Gebetsleben hatte, im Unterschied zu Laban und Jakob. Da lesen wir in dem Zusammenhang noch nichts. Und der Herr hat auf ihre Gebete erhört. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Und jetzt kommt etwas, was in der Bibel durchweg offenbart wird. Der Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, hat ein Herz für Schwache und Ungeliebte. Martin Luther hat dafür ein Wort erfunden, das es im Deutschen vorher nicht gab. Barmherzigkeit. Ist eine Erfindung von Martin Luther und das heißt beim Armen sein Herz haben. Gott ist gnädig und barmherzig. Er hat sein Herz bei Armen und Schwachen. Ich habe nur ein paar Beispiele von der Lea jetzt abgesehen. Hagar, ähnliches Schicksal, auch verstoßen von ihrem Mann und Abraham und Sarah. Und dann muss sie fliehen mit ihrem Sohn Ismael. Und in Genesis 16, Vers 13, da nannte Hagar den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Und wisst ihr, wie sie ihn genannt hat? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann macht sie einen Brunnen und nennt sie den Brunnen des Gottes, der mich sieht. Oder denken wir an Hannah in 1. Samuel 2, Vers 8. Da wird auch gebetet um Nachkommen und dieses Gebet wird erhört. Und dann betet Hannah einen Lobgesang. Erhebt die Dürftigen aus dem Staub und erhöht die Armen aus der Asche. Und wenn man mal die fünf Bücher Mose, die Gesetzgebung einmal ansieht, ich bin erstaunt, wie sozial diese Gesetzgebung ist. Da wird immer wieder auf Schwache, also die Witwen, die Waisen sollen nicht übersehen werden. Ja, es gibt sogar Tierschutzgesetze in der Bibel. Das ist einzigartig. Am Sabbat sollen die Tiere nicht arbeiten. Auch die Tiere sollen am Sabbat einmal zur Ruhe kommen und man soll seine Tiere gut behandeln. Also Gott hat irgendwie ein Herz für Schwache, für Menschen, die in Not sind, die nicht geliebt sind, vielleicht die nicht so gut aussehen, die nicht so Tolles leisten. Und alles zusammengefasst, ich könnte jetzt noch viele Beispiele nennen. Paulus im 1. Korinther 1, Vers 27 schreibt er: Gott hat erwählt, was töricht ist vor der Welt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Geringe und Verachtete hat Gott erwählt. Er sah die Lea. Warum? Damit er das zunichte mache, was etwas ist. Es gibt heute so viele Personen, die treten auf, als könnten sie die ganze Welt kaufen. Gott sieht ihn, lässt sie dahin gehen, eine bestimmte Zeit, dann sind sie weg. Aber dann sind Menschen, die ganz unten sind. Er macht zunichte, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und so hat er die Lea gesehen und beginnt sie zu segnen. Ich habe eben beim Liedersingen gedacht, ich wusste gar nicht, dass die Lieder von der Franny Crosby sind. Was ein Segen in den Liedern schon drin steckt. Unglaublich. Und so hat er die Lea gesehen und beginnt sie zu segnen, und zwar aufsteigend zu segnen. Die Namen der ersten drei Söhne gehen noch in Richtung Jakob. Ich habe extra mal nachgeguckt. Ruben, da steckt das Wort Ben drin und es heißt Sohn. Ruben heißt auf Deutsch, siehe ein Sohn. Jakob, sieh mal, ein Sohn. Jetzt hat er mich lieb. Hoffentlich. Der nächste Sohn heißt Simeon. Da steckt das Wort hören drin. Simeon heißt erhört. Jetzt wird Jakob mich lieben. Jetzt hat Gott mich erhört und hat mir einen zweiten Sohn gegeben. Und Levi heißt verbunden oder zugetan. Jetzt wird mein Mann mir zugetan sein, sich mit mir verbunden fühlen, wo ich Levi geboren habe. Also alle drei Söhne gehen immer wieder in Richtung Jakob. Jetzt kommt der vierte und da ist Jakob gar nicht mehr dabei. Denn Juda heißt, weiß jemand, Lobpreis, Lobgesang. Vers 35, nun will ich dem Herrn danken. Von Jakob ist hier keine Rede mehr. Darum nannte sie ihn Juda, Lobpreis. Und dann wird sie gesegnet und der Segen geht weit über die Gegenwart hinaus, denn aus diesem letzten Sohn Juda kam David und aus der Linie Davids, die messianische Linie, kam Jesus, der Heiland, das Heil für die ganze Welt. Lea kommt außerhalb der fünf Bücher Mose oder dem ersten Buch Mose nur noch an einer Stelle in der Bibel vor, sonst nirgendwo mehr, und zwar im Buch Ruth, Kapitel 4, Vers 11. Und da heißt es, Kapitel 4, Vers 11, alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Lea und Rahel, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und da ist also das ganze Haus Israel, die Nachkommen von Lea und Rahel, sind ja die 12 Stämme Israels. Also Segen, der weit über das Leben der Lea hinausgeht. Und jetzt komme ich zum Schluss und eine wichtige Frage. Lea kam vom Schatten, vom Ungeliebtsein ins Licht. Vom Mangel zum Segen. Wie geht das? Soll ja auch praktisch sein für uns. Ich glaube, es ist ganz einfach. Lea suchte im Gebet die Nähe Gottes. Und das immer wieder. Das ist nicht so einmal abgehakt. Denn das will ich euch jetzt ersparen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann hört der Streit mit dem Levi nicht auf, dann geht es erst so richtig los. Die Rahel, die ist neidisch auf ihre Schwester, die hat Kinder, ich nicht. beschwert sich, und der Jakob, der wird auch sauer. Und dann geht, ich habe es mal geschrieben, ein widerlicher Zickenkrieg los. Wie so ein Babykrieg ist das. Du hast, jetzt habe ich wieder einen Sohn, da haben sie noch ihre Mägde mit einbezogen. Also eine ganz üble, bösartige Geschichte. Das heißt, wir müssen das Angesicht Gottes immer wieder suchen, denn solange wir auf der Erde leben, haben wir keine Ruhe. Es wird immer wieder von vorne anfangen. Wenn wir denken, jetzt bin ich durch, geht es gerade wieder von vorne los. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 heißt es, betet ohne Unterlass. Und das heißt in allen Situationen. Ich hatte kürzlich zwei Erlebnisse. Das eine, da hatte ich mit jemandem Streit bekommen, hatte aber weder vor dem Streit noch während dem Streit irgendwie auch nur im Ansatz gebetet. Und hinterher dachte ich, Mensch, hättest du doch gebetet, am besten noch vorher. Und dann hatte ich in einer anderen Situation ein Telefonat, da ging es auch schon so ein bisschen in die Richtung Meinungsverschiedenheit. Und dann merkte ich, der mit mir telefoniert hat, das ist niemand, den man hier kennt, der will mich jetzt kränken. Der sagt jetzt irgendwas, dass ich gekränkt bin. Und dann habe ich schon angesetzt, dann geht es ja dann so rund, sehr schnell. Und dann habe ich gebetet. Und auf einmal kam ein großes Gefühl der Ruhe über mein Leben. Ich dachte, naja, dann ist es halt so. Und dann haben wir noch ganz ordentlich gesprochen. Das Gespräch hat eine ganz andere Richtung genommen. Und wir haben uns dann nochmal verabredet, dass wir mal was zusammen essen und nicht am Telefon in aller Ruhe nochmal die. Und so ist das der Unterschied. Betet ohne Unterlass. Nimm Jesus in alle Situationen mit hinein, gerade dann, wenn es hochgeht. Und was hätte Rahel und Lea, was hätten sie anders miteinander umgehen können, wenn sie auch in die folgende Zeit das Gebet mit hineingenommen hätten? Also nicht mehr kompensieren, sondern die Nähe Gottes suchen, der barmherzig ist. Und ich will die Predigt schließen mit noch einer kleinen Zugabe, einer schönen Zugabe. Rahel wurde beerdigt in Bethlehem. Lea wurde im Grab Abrahams bei Mamre beerdigt. Und da wollte Jakob auch beerdigt werden. Nicht bei Rahel, sondern er hat ausdrücklich seinem Sohn Josef angeordnet, wenn ich gestorben bin, begrabt mich nicht in Ägypten, sondern nehmt mich nach Kanaan und begrabt mich bei Lea. Das heißt, der Herr führt auch allen Streit zu einem guten Ende. Und ich meine, es stimmt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Amen.